Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere heute tief durchatmet. Ich weiß nicht, vielleicht, weil wir endlich mal Sonnenlicht in unseren Gottesdienstraum lassen können, oder? Es ist so hell heute Morgen hier und trotzdem sehen wir gut nach vorne und ich freue mich, dass wir einen neuen Beamer haben. Ich bin da wirklich begeisterter als sonst an die Vorbereitung der PowerPoint gegangen für die heutige Predigt. Vielleicht atmet aber auch der ein oder andere durch, weil er weiß, es ist die letzte Predigt in der Nehemia-Reihe. Endlich kommt das Gerüst mal weg. Der ein oder andere sagt vielleicht, oh, das war so schön, jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, es gehört ja schon fast zur Bühne. Den muss ich dann aber leider enttäuschen, es wird wirklich schon sehr bald verschwinden. 11 Themen haben wir miteinander angeschaut im Buch Nehemia und sind so Station für Station durch das Buch gegangen. Und wir haben gesehen, wir sind mit Nehemia gegangen und haben gesehen, wie er betroffen wurde, als er von den Zuständen in Jerusalem gehört hat. Wie er gesagt hat, Mann, das halte ich nicht mehr aus, da muss man doch was machen. Wir sind mit Nehemia um Jerusalem herumgegangen, haben uns die Trümmer der Mauer angeguckt und uns überlegt, an welche Trümmer wir uns in unserem Leben gewöhnt haben. Wir haben miterlebt, wie er sich leidenschaftlich oder wie jeder leidenschaftlich für den Bau sich eingesetzt hat und mitgearbeitet hat mit dem, was er konnte. Wir haben gesehen, wie Widerstände überwunden und dann groß gefeiert wurde. Eine große Einweihungsfeier. Und ganz ehrlich, wenn ich so, oh, das ist lieb, immer zum falschen Zeitpunkt belegt die Stimme. Vielen Dank. Ich habe mir überlegt, wenn ich das Buch Nehemia schreiben müsste, ich würde ganz anders abschließen. Ich würde einen ganz anderen Schluss für dieses Buch finden. Wenn wir uns so an eine gute Erzählung erinnern, zum Beispiel so ein klassischer Western. Wie endet so eine klassische Western-Geschichte? Der Held reitet in den Sonnenuntergang. Der Böse ist besiegt, alles ist geklärt. In einem richtig guten Western hat er noch die Frau seiner Träume vor sich auf dem Sattel sitzen. So endet doch eine gute Erzählung, oder? Ein Happy End. Und ganz ehrlich, wenn ich das Buch Nehemia schreiben würde, ich würde mit Kapitel 12, Vers 43 beenden. Da heißt es, und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich. Denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Das ist so ein Ritt in den Sonnenuntergang. Das ist so das Happy End. Alles ist geklärt, die Stadtmauer ist wieder aufgebaut, innere Konflikte sind beseitigt, die äußeren Feinde sind in die Flucht geschlagen, alles ist in Ordnung, Happy End, Ende gut, alles gut. Und jetzt kommt tatsächlich noch das Kapitel 13. Offensichtlich wollte Gott, dass wir dieses 13. Kapitel haben. Offensichtlich wollte er dieses Nehemia-Buch nicht mit Kapitel 12, Vers 43 abschließen lassen, sondern nochmal Kapitel 13 anfügen. Und in Kapitel 13, da trifft uns, wenn wir das lesen, wie der Hammer. Dieses 13. Kapitel zeigt auf eindrückliche Weise, dass das Leben kein Hollywood-Streifen ist. Dass das Leben... Entschuldigung. Im echten Leben gibt es belegte Stimmen. Das ist ja schlimm. Das Kapitel 13 zeigt uns, ich werde ein bisschen ruhiger reden. Das Kapitel 13 zeigt uns, dass man gut anfangen, aber auch schlecht enden kann. Das Kapitel 13 zeigt, dass der totale Erfolg, oh, vielen herzlichen Dank. Ich kann das leider nicht nehmen, sonst kann ich nicht mehr deutlich sprechen. Das Das Kapitel 13 zeigt uns, dass man eben gut anfangen und schlecht aufhören kann. Das gilt für das Volk Israel und wir werden sehen, vielleicht auch zum Teil für Nehemia selbst. In der letzten Predigt hat Matthias angedeutet und erklärt, wie die Situation hier ist. Nach 12 Jahren in Jerusalem und in diese zwölf Jahre, da fällt der Mauerbau von Nehemia mit hinein, reist Nehemia noch einmal zurück zum persischen Hof auf die Burg Susa und verbringt dort einige Zeit, vielleicht mehrere Jahre. Man kann es nicht mehr mit Genauigkeit sagen. Dann kehrt er aber wieder als Statthalter zurück nach Jerusalem. Beim Lesen hat man den Eindruck, dass Nehemia fast schon geschockt sein musste über die Zustände, die ihm dort begegneten. Er kam nach Jerusalem und ihm begegneten 4 große Problembereiche. Der erste, der Tempel wird entweiht, weil er zweckentfremdet wird für eben private Bedürfnisse von einem der größten Feinde des Volkes Israel, von Tobia. Wir erinnern uns an vor 2 Wochen. Das zweite Problemfeld betrifft den Gottesdienst. Die Priester wurden nicht mehr versorgt und so kam der ganze Gottesdienst zum Erliegen. Kein Gottesdienst wurde mehr durchgeführt. Der dritte Problembereich, der betrifft den Sabbat. Der Sabbat wird nicht mehr eingehalten. Und der vierte Bereich, der betrifft die Familien, die Mischehen, die sogenannten Mischehen im Volk Israel. Also zwischen den Juden, dem Volk Gottes und den Nachbarvölkern. Das erste und zweite Problemfeld betraf den Tempel. Heute geht es um das dritte und vierte Problemfeld. Wir werden uns Punkt 3 und Punkt 4 miteinander anschauen. Wer gerne mitlesen möchte, darf aufschlagen Nehemia Kapitel 13. Und wir lesen zunächst die Verse 15 bis 18. Nehemia 13, die Verse 15 bis 18. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Tyrer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Zunächst einmal bis hierher. Nehemia begegnet einer pulsierenden Stadt, als er aus Susa wieder nach Jerusalem kommt. Ein geschäftiges Treiben, da wird gekauft und verkauft, Handel getrieben, der Markt blüht, die Mauer ist da, die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich erholt und der Bevölkerung scheint es immer besser zu gehen. Das ist doch ein Grund zur Freude. Nehemia müsste doch eigentlich sagen, jawohl, hier festigt sich ein Volk, eine ganze Gesellschaft, aber er ist alles andere als glücklich über diese Umstände. Warum? Weil die Bewohner von Jerusalem dabei Gottes Gebote überfahren. Sie bringen die Ernte ein, tragen Lasten hin und her und tätigen Geschäfte am Sabbat. An diesem Tag in der Woche, von dem Gott gesagt hatte, da sollst du keine Arbeit tun. Nehemia nimmt das so ernst, dass er die Führungsleute der Stadt zur Rechenschaft zieht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er sofort eine Sondersitzung zusammenruft der Führung der Stadt und sagt, hey, was ist mit euch los? Was macht ihr da? Seid ihr noch ganz bei Trost? Das ist doch verrückt. Und er führt dieses Problem sogar an die Stelle, dass er sagt, deswegen kam doch eigentlich der Zorn Gottes über unser Volk und über diese Stadt. in unseren Ohren von Menschen von heute, da muss man doch sagen, Entschuldigung, wo ist eigentlich das Problem? Was ist denn hier los? Nehemia, du, reagierst du nicht ein bisschen über? Wo ist das Problem, dass die Leute da eben diesen Sabbat übergehen? Wieso reagierst du so krass? Ich möchte das kurz erklären. Der Sabbat war ein Tag in der Woche, an dem nicht gearbeitet werden durfte. Normalerweise 24 Stunden lang. Von Freitagabend 18 Uhr bis Samstagabend 18 Uhr. Und für den Sabbat gibt es grundsätzlich zwei Begründungen. Die erste Begründung finden wir in der Schöpfung selbst. Als Gott die Welt erschaffen hat, arbeitete er in Anführungsstrichen 6 Tage lang und am 7. ruhte er. Da kann man sagen, musste Gott sich ausruhen von der Arbeit? War er verschwitzt? War er irgendwie ermüdet? Oder waren seine Kraftreserven aufgebraucht? Nein. Dem war nicht so. Aber er ruhte am 7. Tag. Ich gehe gleich noch darauf ein, was das damit auf sich hat. Die zweite Begründung für den Sabbat liegt in der Befreiung Israels aus Ägypten. Israel war ja 400 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten. 400 Jahre lang gab es nicht einen einzigen freien Tag. Und dann befreit Gott dieses Volk aus der Sklaverei. Und in den 10 Geboten richtet er einen Tag, 24 Stunden pro Woche ein, wo sie nicht arbeiten durften. Wer immer noch davon ausgeht, dass Gottes Gebote menschenverachtend und menschenfeindlich sind, der wird spätestens hier eines Besseren belehrt. Gottes Gebote sind gut für uns Menschen. Er richtet einen freien Tag für sein Volk ein. Warum? Weil sie an diesem freien Tag daran denken sollten, wie Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Mit dem Feiern vom Sabbat zeigte ein Israelit, ich gehöre zu diesem Volk, das Gott aus Ägypten herausgeführt hat. Die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk wurde unter anderem mit dem Feiern vom Sabbat ausgedrückt. Ich begehe den Sabbat und zeige, ja Gott, ich gehöre zu dir, ich gehöre zu diesem Volk. Wenn das Volk jetzt hier in Nehemia 13 diesen Sabbat nicht mehr hält, dann bedeutet das, und das hat Nehemia eben erkannt, dass sie der Beziehung zu Gott kündigen. Nehemia reagiert so heftig, weil er sagt, ihr kündigt Gott die Beziehung, wenn ihr so weitermacht. Ihr zieht euch raus aus diesem Denken an Gottes Rettungstat. Ihr kündigt Gott die Bundesbeziehung, wenn ihr den Sabbat missachtet. Jetzt können wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Der Sabbat ist ja das einzige Gebot von den 10 Geboten, das im Neuen Testament nicht wiederholt und wieder neu eingesetzt wird. Jesus sagt aber über den Sabbat einmal etwas ganz Bemerkenswertes. Als der Sabbat im Volk Israel zur Zeit von Jesus zu einem total menschenverachtenden zu einer menschenverachtenden Sache geworden war, weil man sagte, mit ganz vielen Geboten und Richtlinien hat man dafür gesorgt, dass der Sabbat etwas wurde, wo man nichts mehr durfte, man durfte nicht mehr arbeiten, man durfte nichts mehr machen. Und Jesus hatte am Sabbat einen Menschen geheilt und bei einer anderen Gelegenheit einen bösen Geist aus einer Person ausgetrieben, und das galt schon als Arbeit und das wurde ihm dann zur Last gelegt. Wieso er das denn am Sabbat tun würde? Bei so einer Gelegenheit sagt Jesus in Markus 2, Vers 27, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Wenn Jesus selbst sagt, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist, Und eine der Begründungen für den Sabbat in der Schöpfung zu finden ist, dass Gott nämlich 6 Tage arbeitet und ein Tag ruht, dann glaube ich, tun wir gut daran, auch darüber nachzudenken, was der Sabbat für uns bedeutet. Wie gesagt, es ist keine Gesetzmäßigkeit, kein Gebot in der Bibel, dass wir den Sabbat halten sollten. Aber ich glaube, dass darin ein Geheimnis eines gut ausbalancierten Lebens zu finden ist. Ein Rhythmus, der Gott gewollt ist und der uns gut tut. Bei einer Sabbatzeit geht es grundsätzlich um 4 Dinge. Das erste ist innehalten. Eine Zeit, in der die Arbeit ruht. Das zweite ist Ruhen. Gottes Einladung zum Ausruhen annehmen. Das tun wir bei einer Sabbatzeit. Das dritte ist genießen. Gott genießt seine Schöpfung. Das ist der Punkt, das ist das, was er am 7. Tag tut. Gott sagt, und siehe, es ist sehr gut, und er ruhte von seiner Arbeit. Gott genießt seine eigene Schöpfung. Er genießt die Natur, die Welt, den Menschen. Und das vierte, um das es an einem Sabbat geht, ist Gott betrachten. Eine Zeit, in der wir Gott ganz bewusst suchen. Darum geht es in einer Sabbatzeit. Und diese Sabbatzeit ist eine wiederkehrende Sache, ein göttlicher Rhythmus. Wenn wir uns in der Welt umschauen, dann sehen wir eigentlich so einen Rhythmus, oder? Man arbeitet und strengt sich an und ist nur noch unterwegs und auf Achse und voll in Fahrt im hohen Drehzahlbereich, bis dann endlich der Urlaub kommt. Boah! Und da braucht man erstmal ein paar Tage, um wieder wirklich runterzufahren. Dann ist wieder Urlaub da und dann geht wieder die Arbeit los und ich bin wieder am Leisten und am Machen und am Tun bis zum nächsten Urlaub. Oh, und ich kann mich wieder ausruhen. Der Sabbat, den Gott eingerichtet hat, zeigt uns eigentlich diesen Rhythmus. Einen göttlichen Rhythmus. Ein guter Wechsel zwischen Sabbat und Arbeit. Sabbat und Arbeit. Und ich bin so dankbar, in einem Land zu leben, wo das möglich ist. Das Prinzip von 5 Tage Arbeiten und 2 Tagen Wochenenden, gut, trifft nicht auf alle Berufsgruppen zu, auf meine zum Beispiel auch nicht, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir können schauen, wie können wir diesen Rhythmus einhalten? Wie können wir das in unseren Alltag integrieren? Ich kann mir schwer vorstellen, dass dieses Prinzip jemand total daneben findet. Ich kann mir schwer vorstellen, dass da einer sagt, ah, so ein Blödsinn. Das ist doch Quatsch. Als ich das erste Mal von diesem Prinzip hört und das so vor Augen gestellt bekam, rief alles in mir, ja, das will ich. Das ist ein guter Rhythmus. So kann man leben. So gibt es immer wieder Tankstellen in meinem Alltag. Warum gelingt das aber trotzdem so wenigen? Warum fällt es uns so schwer, so eine Sabbatzeit in unserer Woche einzurichten? Wenn das so gut ist und Gott es uns sogar vormacht, was hindert uns daran, dasselbe zu tun? Ich denke, es ist derselbe Grund, warum die Israeliten, die Bewohner von Jerusalem, es damals auch nicht taten. Es ist diese Einstellung, warum denn einen Tag verschwenden, wenn ich mehr Gewinn erzielen kann? Das war das Problem in Jerusalem. Warum jetzt diesen Tag verschwenden? Und überhaupt, wenn die Hälfte den Sabbat feiert, ist ja ein großer Bereich der Konkurrenz ausgeschaltet. Umso besser für mich. Da liegt der große Gewinn drin. Wenn ich an einem Sabbat arbeite und da meine Ressourcen, meinen Marktstand aufbaue. Sie sahen einen höheren Wert, einen größeren Gewinn darin, am Sabbat zu arbeiten, als auszuruhen. Und genau dasselbe ist doch oft bei uns auch der Fall, oder? So eine Ruhezeit einzurichten, das erscheint und wirkt manchmal wie Zeitverschwendung. Wenn ich die Arbeit niederlege, und jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer, bezeuge ich damit, ich bin jetzt verzichtbar. Es kommt jetzt nicht auf meine Leistung an. Ich werde jetzt nicht gebraucht, damit es weitergehen kann. Und dieser Zustand ist für viele beängstigend. Der größere Gewinn für meinen Selbstwert ist, wenn ich produktiv bleibe. Ich habe vor kurzem von einem Pastor gelesen, der das auch immer und immer wieder auch in Seminaren gepredigt hat und dann feststellen musste, dass das keiner umsetzt. Er hat das den Leuten schmackhaft gemacht und hat gesagt, ja, das ist doch wunderbar, so eine Sabbatzeit, dieser göttliche Rhythmus und so weiter. Und er sagt, wieso setzen das die Leute nicht um? Und er rief einen guten Bekannten an, ein Berater, ein Seelsorger, der eine gute Menschenkenntnis hatte. Und er fragte ihn, was mache ich falsch? Wieso setzen die Leute das nicht um? Und er war auch ein bisschen sauer. Bis dann sein Bekannter, dieser Seelsorger, ihm Folgendes zur Antwort gab. Sie können nicht innehalten. Es würde sie umbringen, aus ihrem hektischen Leben auszusteigen. Sie haben Angst, Todesangst davor, was sie in sich entdecken könnten, wenn sie mal stehen bleiben würden. Und da willst du, dass sie schweigen, einen Ruhetag einführen und meditieren? Er lachte wieder. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie absolut fremdartig das jedem vorkommen muss, der es gewohnt ist, den Ton anzugeben, ob er nun Christ ist oder nicht? Die sind alle von etwas viel Tieferem angetrieben. Sie wissen nur nicht, wovon. Die Wahrheit dieser Aussage war so eindringlich, dass es mir die Sprache verschlug. Es würde sie umbringen, aus ihrem hektischen Leben auszusteigen. Sie haben Angst, Todesangst. Diese Angst davor anzuhalten, offenbart, wie leer sie innerlich sind, fuhr Bob fort. Pete, diese Übungen, die du empfiehlst, haben das Potenzial, ihr gesamtes Selbstverständnis auszuradieren. Dieses Bild von sich selbst, das auf Leistung basiert, siehst du nicht, wie ungeheuerlich das ist? Mich hat dieses Zitat fasziniert, weil ich den Eindruck habe, dass uns das heute auch so trifft und treffen kann. Wir sind manchmal nicht bereit anzuhalten und still zu werden, weil wir vielleicht Angst davor haben, was uns dann begegnet, was wir finden werden, was dann an die Oberfläche kommt. Wir haben vielleicht so Angst davor auszusteigen aus diesem Hamsterrad, weil unser Selbstwert so stark von Produktivität abhängt. Und weil das so fremdartig ist, diese Zeiten einzuführen, und ich spreche jetzt nicht unbedingt von 24 Stunden. Die Bibel macht uns da kein Gebot. Ich spreche von einer bestimmten Zeit, die einfach diese vier Kriterien aufweist, die wir uns eben angeschaut haben. Innehalten, ausruhen, genießen und Gott suchen. Weil das so fremdartig ist, muss dieser Bereich beschützt werden. Genau das tat Nehemia auch. Ab Vers 19. Und es geschah, sobald es dunkel wurde, in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen, und ich befahl, man sollte sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbat keine Last hereinbringe. Er schloss die Tore. Er riegelte die Stadt ab. Die Händler versuchten dann auf andere Weise über die Mauer hinweg oder draußen zu übernachten, bevor die Tore geschlossen werden sollten und so weiter. Das hat er dann auch schnell unterbunden, aber ich möchte das einmal vergleichen mit einem äußeren Bereich. Diese Sabbatzeit braucht Schutz und Nehemia schließt die Tore und stellt Wachen auf. Das ist ein Schutz im äußeren Bereich. Und dann tut er noch etwas, ein weiteres, und zwar schützt er den inneren Bereich. Er stellt statt der Wachen Leviten an die Tore. Leviten sind Tempeldiener und erklärt das Halten des Sabbats zu einer gottesdienstlichen Handlung. Jetzt geht es nicht mehr nur einfach darum, die Stadt abzuschirmen und die Händler daran zu hindern, ihre Geschäfte abzuwickeln. Jetzt geht es um den inneren Bereich. Und ich möchte dich persönlich jetzt herausfordern und einladen, einmal darüber nachzudenken, was so eine Sabbatzeit für dich persönlich bedeuten würde. Im Predigtflyer sind zwei Felder abgedruckt, einen für den äußeren und einen für den inneren Bereich. Und Ich lade uns ein, wer das gerne möchte, sich 3 Minuten Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was es in deiner Lebenssituation bedeuten würde, so eine Sabbatzeit einzurichten. Welche Tore müsstest du schließen, sinnbildlich gesprochen, damit so eine Zeit möglich wird? Welche inneren Maßnahmen würdest du ergreifen, damit diese Zeit ertragreich für dich wird? Es geht darum, einfach eine bestimmte Zeit dir herauszunehmen, um diese 4 Kriterien in die Tat umzusetzen. Innezuhalten, auszuruhen, zu genießen und Gott zu suchen. Ich habe hier einfach mal Beispiele aufgeschrieben, wie solche Tore aussehen könnten, und ich lade dich persönlich ein, das jetzt in den nächsten 3 Minuten einfach mal zu versuchen, damit wir so einen Geschmack bekommen, wie das aussehen könnte. Wenn jemand einen Stift braucht und keinen dabei hat, aber gerne einen hätte, der darf sich gerne melden. Dann würde ich herumgehen und euch einen Stift bringen. Diese kleine Übung dient nur dazu, so einen kleinen Geschmack daran zu entwickeln, wie sowas aussehen könnte. Ich möchte dich herausfordern, an dieser Stelle nicht sofort in die Opferrolle abzugleiten und zu sagen, wenn du meinen Alltag kennen würdest, dann wüsstest du, dass das unmöglich ist. Ich glaube, das ist eine Illusion. Du bist nicht nur Opfer. Du hast die Möglichkeit, deine Zeit einzuteilen und Prioritäten zu setzen. Und tatsächlich ist die Einladung, den Sabbat zu feiern, sich wöchentlich eine gewisse Zeit herauszunehmen, zu sagen, innerhalb dieser Stunden, innerhalb dieser Zeit möchte ich ganz bewusst ausruhen, genießen, innehalten und Gott suchen. Tatsächlich ist das eine Einladung, etwas einzuüben, was in der Ewigkeit einen viel größeren Raum einnehmen wird. Es heißt nämlich im Hebräerbrief Kapitel 4, da vergleicht der Schreiber des Hebräerbriefs den Himmel mit einer ewigen Sabbatruhe. Ein ganz faszinierender Gedanke. Stell dir einmal vor, du würdest das in die Tat umsetzen. So eine Sabbatzeit einrichten in deiner Woche, in deinem Alltag. Was würde passieren? Ich glaube, die erste Erfahrung, die wir machen würden, ist, dass so viele Dinge, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, leiser werden. Wir werden die Fähigkeit bekommen, Gottes Stimme zu hören, das Reden des Heiligen Geistes viel bewusster wahrzunehmen wie sonst. Und dann können wir die restliche Zeit in unserem Alltag aus einer geführten Haltung, eine geführten Haltung durch den Heiligen Geist herausleben. Du hörst Gottes Reden und hörst, was er von dir möchte. Du genießt seine Nähe. Dinge, die dich von ihm wegziehen wollen und das Potenzial dazu haben, verlieren an Attraktivität, weil nichts mit dieser Nähe zu Gott mithalten kann, die wir in diesen Zeiten erleben können. Ich lade dich ein, das in die Tat umzusetzen. Nehemia beobachtet in Jerusalem aber noch ein ganz großes Problem. Ein viertes großes Problem. Da heißt es ab Vers 23, auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Aschdod, Ammon und Moab heimgeführt hatten, also geheiratet hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb aschdoditisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Nehemia beobachtet nicht nur, dass der Sabbat nicht mehr gefeiert wird, sondern ihm fällt auf, dass eine Menge Sprachen zu hören sind in dieser Stadt Jerusalem. Und er führt das darauf zurück und sagt, dass da verschiedene Mischehen entstanden sind zwischen Juden und den Nachbarvölkern. Als ich das gelesen habe, dachte ich, jetzt wird's echt rassistisch, oder? Also Entschuldigung, aber jetzt wird es wirklich fremdenfeindlich. Hat Gott etwas gegen interkulturelle Ehen? Ich merke, einige werden vielleicht unruhig hier im Gottesdienst und sagen, was wird jetzt für eine Antwort kommen? Die Antwort ist ganz ausdrücklich nein. Gott hat natürlich nichts gegen unterschiedliche Kulturen oder dass man interkulturell, also zwischen den Kulturen heiratet. Ganz im Gegenteil, wir haben es mit einem Gott zu tun, der Fremden freundlich ist. Im Gesetz vom Mose gab es viele Regelungen über Fremde. Ihnen wurde der Zugang gewährt zum Volk. Unter bestimmten Bedingungen konnten sie zum Volk Gottes dazukommen. Ich erinnere zum Beispiel an die Prostituierte in Jericho, Rahab, als das Volk Israel vor dem verheißenen Land stand und Kundschafter entsandte, um zu gucken, wie die Verhältnisse dort sind, kamen zwei Kundschafter nach Jericho zu dieser Prostituierten Rahab. Wieso sie sich da versteckten, weiß ich nicht. Aber die Tatsache ist, dass Rahab begnadigt wurde dadurch, dass sie die Kundschafter nicht verriet und beschützte. Sie war Kanaaniterin. Ruth war Moabiterin, die ausgesprochenen Feinde des Volkes Israel, und sie wurde zur Uroma von König David. Beide Frauen werden in Matthäus 1 erwähnt im Stammbaum von Jesus selbst. Also wir haben es alles andere als mit einem fremden, feindlichen Gott zu tun. Also noch einmal, es geht nicht um Kulturvermischung, sondern um Glaubensvermischung. Das war das Problem, das Nehemia hier anprangerte. Wir lesen Vers 25 und 26. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zur Sünde. Es geht um Glaubensvermischung. Ich habe hier den leisen Verdacht, dass das Vorgehen von Nehemia nicht gerade beispielhaft ist. Im Buch Esra, das vor Nehemia platziert ist, in Kapitel 10, da erlebt Esra genau die gleiche Situation. Er rauft sich die eigenen Haare, Nehemia rauft die der anderen. Warum dieser Wutanfall? Warum diese starke Reaktion? Warum rastet irgendwie Nehemia hier fast aus? Weil plötzlich alles, was bisher aufgebaut wurde, auf dem Spiel stand. Die Mauer Jerusalems war der Grundstein für die neu gewonnene Identität des Volkes Gottes. Die innere und äußere Reformation stellte die Beziehung zu Gott wieder her. Jetzt sprach aber schon die Hälfte der Kinder nicht mehr die Sprache, in der der Gottesdienst abgehalten wurde. Nicht mehr die Sprache, in dem das Gesetz stand und vorgelesen wurde. Und diese Verbindungen setzten alles aufs Spiel. Nehemia musste beobachten, dass die ganze Identität des Volkes zu bröckeln begann. Das war das Problem. Er sah hier eine Glaubensvermischung, die hier gerade stattfand. Und ich möchte an dieser Stelle eine ganz deutliche Warnung an alle die aussprechen, die noch nicht verheiratet sind. Gottes Wort macht unmissverständlich klar, dass eine Beziehung zwischen einem Kind Gottes und jemandem, der das nicht ist, nicht dem Willen Gottes entspricht. Und ich könnte an dieser Stelle eine ganze Menge Gründe anführen, warum Gott das so eingerichtet hat und warum er das wollte. Aber ich möchte auf den tiefgreifendsten zu sprechen kommen, den wir auch hier im Buch Nehemia finden. Wer jemanden heiratet, der nicht zu Jesus gehört, der nicht vom Heiligen Geist geleitet ist, der riskiert, dass seine Identität als Kind Gottes aufweicht. Der riskiert, dass mit ihm das geschieht, was dem König Salomo passierte, nämlich, dass sein Herz letztlich von Jesus weggezogen wird. Gottes Wort ist klar an dieser Stelle. Und ich kenne diese Argumente, aber wir lieben uns doch. Ich kenne dieses Argument, aber Gottes Wort ist trotzdem klar. Boris, wenn du wüsstest, meine Bekannte, die hat auch jemanden geheiratet, der nicht an Jesus gläubig war. Und nach 3 Jahren ist er zum Glauben gekommen. Ja, dafür gibt es keine Verheißung im Wort Gottes, dass dir das auch so passiert. Gottes Wort ist da klar. Und die Gefahr besteht darin, dass dein Herz von Jesus weggezogen wird. Sogar dem König Salomo ist das passiert. Und dieses Argument führt Nehemia ja an. Salomo, der von Gott zur Amtseinführung praktisch einen Wunsch frei hatte. Gott hatte ihm gesagt, Salomo, du darfst dir wünschen, was du möchtest. Und er sagt, ich wünsche mir ein gehorsames Herz. Wow, super. Und Gott hat dieser Wunsch so gefreut, dass er sagt, ich gebe dir noch ganz vieles dazu. Und er hat es auch getan. Am Ende seines Lebens hatte Salomo 1000 Frauen und viele davon aus verschiedenen Ländern, teilweise aus politischen Gründen geheiratet, teilweise, vielleicht war es Sammelfreude. Ich weiß es nicht, was Salomo da angetrieben hat. Aber er hatte 1000 Frauen. Und es heißt, dass Jerusalem voll war von Tempeln ausländischer Völker. Es führte dazu, dass dieses gehorsame Herz, das er sich von Gott gewünscht hatte zur Amtseinführung, dass das weggezogen worden war von Jesus. Es heißt in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist eine Herzensangelegenheit, die Nehemia hier begegnen muss. Im Esra-Buch, Kapitel 10, wird berichtet, dass sie vor dem gleichen Problem standen. Verschiedene Mischehen waren da und es wird berichtet, dass sie die Ehen sogar auflösten. Ich bin davon überzeugt, dass sie an dieser Stelle über das, was Gott wollte, hinausgegangen sind. Denn in Maleachi Kapitel 2 sagt Gott ausdrücklich, dass er Ehescheidung nicht will. Was ist aber, wenn jemand bereits verheiratet ist und gläubig wird und jetzt diese Situation irgendwie so da ist? Da ist ein gläubiger Ehepartner und ein nichtgläubiger Ehepartner. Auch hier ist das Neue Testament sehr klar. Wenn in so einer Situation der Partner, der nicht zu Jesus gehört, die Ehe nicht weiterführen will, darf sie geschieden werden. Als gläubiger Ehepartner bin ich aber genauso vom Wort Gottes aufgerufen, mehr als sonst irgendwo in meiner Beziehung durch mein ganzes Leben auf Jesus aufmerksam zu machen. Wenn du in so einer Beziehung bist, jetzt in diesem Moment, und du sitzt hier in diesem Raum und hörst dir diese Predigt an, dann möchte ich dich im Namen Gottes ermutigen. Ich möchte dir Mut zusprechen, bleib dran. Gib nicht auf. Gott sieht deine Situation. Er sieht deine Herausforderung. Er sieht auch dein Versagen und möchte dir immer wieder in Gnade aufhelfen. Bleib dran an Jesus. Suche die Nähe zu ihm und leite die Liebe, die du von Jesus bekommst, direkt an deinen Ehepartner weiter. Halte durch. Was zieht dein Herz von Jesus weg? Ich möchte das ausweiten und nicht nur auf die Ehe beziehen. Was zieht dein Herz von Jesus weg? Lass dir diese Frage einmal gefallen, wenn du mit Jesus unterwegs bist und feststellst an der einen oder anderen Stelle, da merke ich, wie mein Herz von Jesus weggezogen wird. Dann, ich möchte es mal so formulieren, unterschreib heute die Scheidungspapiere. Dann trenn dich von diesen Dingen. Schieb das weg. Brich ab. Hör auf. Lass nicht zu, dass dein Herz von Jesus weggezogen wird. Nehemia muss ganz schön fertig gewesen sein, als er diese Dinge in Jerusalem beobachten musste. Wir haben gesehen, dass nicht nur die Mauer wieder aufgebaut wurde, sondern dass das Volk auch den Bund mit Gott wieder auffrischte. Alle hatten sich neu in Kapitel 10 darauf verpflichtet. Hier in Kapitel 13, in diesen vier Problemfeldern, muss Nehemia erleben, wie das Volk in den vier Bereichen, wo sie eigentlich in Kapitel 10 gesagt haben, das wollen wir tun, wieder versagen. Wiederholt sich jetzt die Geschichte? Genau das Gleiche nochmal. Nehemia blickt in Kapitel 13 in die totale Unfähigkeit des Volkes, diese Bundesbeziehung aufrechtzuerhalten. Sie sind unfähig, sie haben nicht die Kraft dazu. Ganz schön, eine ganz schön deprimierende Art und Weise, eine Predigtreihe zu beenden, oder? Aber ich möchte mit einem Ausblick, den wir gleich noch hier miteinander feiern werden, beenden. 400 Jahre nach Nehemia sehen wir, wie Gott auf den Plan tritt, der sich selbst zum Opfer gibt für Menschen, der ihre Sünden vergeben möchte und verspricht, ihnen seinen eigenen Heiligen Geist zu senden. So versetzt Gott selbst durch die Vergebung der Schuld von außen und dem Heiligen Geist von innen den Menschen in die Lage, ihm treu zu folgen, bis er mit ihm ans Ziel kommt. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sind nicht auf unsere eigene Kraft zurückgeworfen, wenn es darum geht, die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Das könnten wir gar nicht. Unmöglich. Aber wir werden gleich miteinander etwas feiern, um uns daran zu erinnern, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich möchte dir vergeben, dir das Recht zusprechen, in meine Nähe zu treten, mein Kind zu sein. Und ich möchte, dass mein Leben in dir pulsiert, durch den Heiligen Geist.